Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Ob während der Kinderwunschphase, in der Schwangerschaft oder Stillzeit, bei Gynial stehen die Bedürfnisse des weiblichen Körpers im Mittelpunkt. Mama Gynial wurde in Zusammenarbeit mit FrauenärztInnen, ErnährungsexpertInnen und Mamas in Österreich entwickelt, um Frauen in diesen ganz besonderen Lebensphasen zu unterstützen. Mama Gynial ist eine spezielle vegane Mikronährstoffkombination, die den Körper während dieser Phasen mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Die All-in-One-Kapsel enthält 20 Nanogramm veganes Vitamin D3, 100% Folsäure aus Quadrifolik, vegane Omega-3-Fettsäure aus Algenöl und zudem wichtige Vitamine. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar, können aber dazu beitragen, den Mehrbedarf an Nährstoffen während der Kinderwunschphase, Schwangerschaft und Stillzeit zu decken. Weitere Infos findest du auf gynial.com und in den Shownotes zu dieser Folge.
Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum Mama-Geflüster. Wir sind
Sina
und Leonie.
Ja, weil so viele gefragt haben, hier wieder mal eine Mama-Geflüster-Folge. Kriegen wir echt immer viele Nachrichten.
Ja, und ich freue mich immer, Mama-Geflüster machen zu können.
Ich weiß, ich glaube, es liegt eher an mir, weil ich die meiste Zeit eher nicht über Kinderthemen sprechen möchte mit dir, Leonie, weil ich den ganzen Tag über Kinderthemen nachdenke und es eigentlich sehr genieße, wenn wir mal über was anderes reden. Aber eben um den Wünschen auch unserer Community nachzukommen. Und eben, ihr könnt uns natürlich auch immer Themenvorschläge zu sämtlichen Beziehungsliebes-, Familienthemen schicken auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna. Freuen uns immer sehr über eure Nachrichten. Und wir werden heute über ein Thema sprechen, das oft als Themenvorschlag kommt, und zwar: Woran merkt man eigentlich, dass man bereit für ein Kind ist, beziehungsweise ist man überhaupt bereit jemals für ein Kind?
Ja, weil ich habe vor kurzem einen kleinen Shitstorm bekommen auf einen Reel, was ich gepostet habe auf Instagram. Da war die Aussage 34, happy, kinderlos, und ich überlege noch, wie viele Festivals ich besuchen kann, bevor ich mich dem Thema widme. Und viele, vor allem Jungmamas, haben das missverstanden und haben gedacht, ich will sie damit angreifen und sagen, das Leben ist vorbei. Nur bin ich der Meinung, dass es zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema Kinderkriegen auch dazu gehört, sich zu überlegen, welche Dinge möchte ich in meinem Leben vorher noch erledigen, machen, wo ich persönlich, das kann jeder anders handhaben, ich persönlich glaube nicht, dass ich es schaffen würde, im Dschungel von Sumatra zu stehen, hochschwanger oder mit einem Baby im Arm. Genauso sehe ich mich nicht auf einen Techno-Rave. Und ich habe zum Beispiel auch nicht die familiäre Unterstützung in meinem Umfeld. Da sind jede Lebenssituation und jegliche psychische Verfassung so unterschiedlich. Aber es war nie als Angriff gedacht. Und deswegen dachten wir uns, gehen wir die Fragen heute durch, ob ich bereit wäre, um ein Baby zu bekommen.
Ja, bin ich gespannt, Leonie, was bei dir rauskommt. Die Leonie hat mir vorab diese Fragen geschickt. Ich habe es lustig gefunden, weil ich würde die meisten ihr so mit naja, beantworten. Ja, wir haben mittlerweile schon ein Kind. Deshalb gleich mal die erste.
Wie ist deine finanzielle Situation? Kannst du dir die zusätzlichen Kosten leisten, die mit einem Baby einhergehen? Windeln, Babynahrung, Kleidung, medizinische Versorgung.
Ja, es ist schon so, dass ein Baby Geld kostet.
Viel, oder?
Ja, am Anfang schon.
Pendelt sich aber auch ein, oder?
Ja, auch später. Dann irgendwann fressen sie die einfach den Kühlschrank leer und du denkst da, es war jemand anderer aus der Familie. Also am Anfang ist es natürlich schon heftig, wenn du irgendwie so Windelpreise, je nachdem, wie du dein Kind ernährst oder das Baby ernährst, Prämilch und diese Dinge, es kostet schon echt Geld. Es geht auch echt ins Geld am Anfang. Überhaupt das Equipment, Kinderwagen ist ein Riesenthema. Es sind schon finanzielle Posten und ich würde echt jedem empfehlen, also ich habe Gott sei Dank eh schon einige Jahre zuvor immer so ein bisschen Geld zur Seite gelegt, auch mit dem Wunsch, wenn ich mal ein Kind bekomme, bin ich für diese Zeit gut aufgestellt und muss jetzt nicht irgendwie am Hungertuch nagen. Die Möglichkeit hat natürlich nicht jeder, das ist eh klar, aber wenn man es ein bisschen plant, das würde ich halt schon empfehlen, sollte man es auch planen.
Ich habe mal gehört, ein Kind kostet dich circa, nur um es grundbedürfnismäßig zu versorgen, um die 180.000 Euro, bis es 18 ist.
Ja, ich habe einen anderen Betrag gehört, nämlich 250.000 Euro.
Wahrscheinlich durch die Inflation schon gestiegen.
Ist wahrscheinlich schon gestiegen. Aber wenn man sich auch mal durchrechnet, es gibt ja auch, also in Österreich ja auch die Familienbeihilfe und du kriegst ja in Österreich, und das haben wir weltweit, eines der wenigen Länder, die einfach der Frau, wenn sie schwanger wird, auch ein Elterngeld, also Kinderbetreuungsgeld, heißt es bei uns, zur Verfügung stellt. Das ist zwar gedeckelt, also wenn du zu den Besserverdienerinnen gehörst, wirst du da eher Abstriche machen müssen natürlich. Also es ist gedeckelt auf ungefähr 70 Euro pro Tag und wird jetzt inflationsangepasst, auch erstmalig, das war davor auch nicht der Fall. Und es ist schon so, dass du heute in Österreich zumindest 1 bis 2 Jahre, je nachdem welches Modell du wählst, finanziell ein bisschen abgesichert bist. Aber wenn du eben mehr verdienst, kann es schon sein, dass du eben auf was verzichtest. Das ist einfach so. Ja. Und ist natürlich auch nicht fair. Man kann sich diese Dinge ja auch mit dem Partner aufteilen natürlich, auch wie die Betreuung ist, aber eben nur so viel zu unseren Lösungen in Österreich. Und du kriegst eben, sobald das Kind dann auf der Welt ist, knapp 200 Euro pro Monat Familienbeihilfe. Das wird immer der Frau überwiesen. Ich glaube, außer man beantragt es explizit anders. Und wenn man das hochrechnet, sind es im Jahr 2400 Euro und das rechnest du dann irgendwie einmal auf 18, sage ich mal, es ist schon ein Beitrag, sage ich mal, den der Staat da leistet. Und es erhöht sich ja dann auch, wenn das Kind älter ist. Also, ja, ich sage mal so, in Österreich ist man schon ein bisschen abgesichert, was gut ist und was definitiv notwendig ist. Wenn man in andere Länder schaut, ich glaube, es gibt, in den USA ist es, glaube ich, so, dass du aus Kulanzgründen mit dem Unternehmen vereinbaren kannst, dass du irgendwie so 3 Monate unbezahlt Maternity Leave machst. Also das ist schon eigentlich ein Wahnsinn, wenn man sich das durchdenkt, dass Frauen auch oft, also in der Schweiz auch zum Beispiel, wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo sie entbinden, in die Arbeit gehen. Ja. Was natürlich bei uns auch so ist, dass du 8 Wochen vor und 8 Wochen nach der Geburt schon im Mutterschutz bist. Mhm. Also ja, aber ich glaube, so komplett unvorbereitet sollte man idealerweise nicht an eine Schwangerschaft rangehen. Ja.
Ich glaube, der finanzielle Aspekt ist auch ein Aspekt, der mich abschreckt momentan, weil aktuell ist die wirtschaftliche Lage nicht so gesichert, wie sie noch vor ein paar Jahren war.
Du bist auch selbstständig, ja.
Eben, da ist das sowieso ein bisschen anders und ich glaube, das ist auch der Punkt, der mich, egal in welchen Hinsicht sonst, auch am meisten noch, würde ich sagen, zweifeln lässt, weil ich eben nicht genau sagen kann, ob mein nächstes Jahr gut wird. Und dadurch, dass mein aktueller Partner ja auch selbstständig ist, haben wir beide sehr ein ähnliches Los, dass wir halt sehr, ja, mal zuwarten müssen, wie sich die Jahre entwickeln. Und ich glaube, da bin ich ja auch in einer Entscheidungsfindung, ob ich nicht zum Beispiel das Geld, was ich eben angespart habe, das ist ja für mich primäres Ziel gewesen, das für die Ausbildung auszugeben. Natürlich, wenn was anderes passiert im Leben, würde ich natürlich dafür ausgeben. Aber jetzt vielleicht trotzdem mehr in die Ausbildung mal investieren und dann schauen.
Ja, ich glaube, es ist schon so, was man oft nicht berücksichtigt. Es geht ja nicht nur primär auch um die ersten 1 bis 2, 3 Jahre nach der Geburt, dass man da abgesichert ist, sondern es verändert sich einfach wirklich die Möglichkeit der Erwerbstätigkeit schon auf eine lange Sicht, weil das Kind mit 3, 4 natürlich auch noch nicht in der Lage ist, auf sich selbst aufzupassen und bis um 5 verloren zu Hause zu sein. Also das muss man natürlich bedenken und ganz wichtig auch in der Partnerschaft einfach konkrete Vereinbarungen treffen.
Ja, und ich glaube auch, der Mental Load ist halt dann höher. Und wenn man zum Beispiel eh schon mit dem Mental Load am Eck steht, so von der Arbeit, ist, glaube ich, vielleicht, wenn du dir das noch extra als Päckchen dazu holst, vielleicht sollte man dann mal schauen, okay, wie kann ich meine, ja, was ich gerade arbeite, auf einen stressfreien Umgang runter reduzieren, sodass ein bisschen mehr Space dafür bleibt, weil ich glaube, es will ja nicht weniger.
Also die Frage 2, die du mir da geschickt hast, bist du emotional bereit? Definitiv wird du auch dazu spielen. Also ich glaube, dieses Thema Mental Load, wenn man eh schon merkt, man ist in seinem Leben irgendwie zuständig für gefühlt alles, hat wenig das Gefühl, kann man auch mal zurücklehnen in der Partnerschaft, weil da wird man auch aufgefangen oder so, dann würde ich mir die Partnerschaft auch nochmal gründlich überlegen, weil es ist tendenziell eher so, dass ein Kind mal diese Dinge eher prüft und weniger kittet. Also das ist, ich kenne wenig Beziehungen, die sagen, also unsere Beziehung hat von einem Baby total profitiert, sondern eher die meisten, die sagen, ja, das war mal die erste, also wenn es die erste war, aber eine richtige Belastungsprobe für die Beziehung. Und ich glaube, also weil du auch gesagt hast, deine Eltern sind ja nicht so lange zusammen gewesen, bevor sie dich bekommen haben. Und ich glaube, das hat auch nicht immer mit der Dauer, die man vorher zusammen war, zu tun. Also ich glaube, es gibt schon wahnsinnig viele Familien, die relativ schnell Kinder bekommen haben. Aus meinem eigenen Umfeld einige, die sie mit Mitte 30 kennengelernt haben, wo die Frau auch selber sagt, sie hat ihren Stress gehabt. Und das funktioniert aber sehr gut. Aber ich glaube, es kann auch eher daneben gehen. Also es ist halt echt die Frage, wo steht man? Und also bin so primär, wenn man mal immer von sich selber ausgeht, kann ich das emotional auch leisten. Weil natürlich ist es schön, wenn man sich auf andere Menschen verlassen kann, aber es ist auch wichtig, dass man sich auf sich selbst verlassen kann, ja. Wie würdest du das bezeichnen jetzt gerade bei dir? Würdest du sagen, du bist emotional?
Ja.
Schon, gell?
Ja, wir haben eh schon mal
geredet. Eh schon seit 5 Jahren, mindestens 15.
Nein, das Lustige ist, ich wollte ja schon früher Mama werden und ich wollte immer schon mit 28 das erste Kind. Und dann habe ich irgendwann mal so den urharten Peak gehabt, wie man so schön sagt, die Uhr hat getickt. Und das war schlagartig weg. Ja. Irgendwann mal mit, ich glaube, es war 30, 31 in dem Dreh rum oder so 32, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber ich habe es irgendwo in einer Podcast-Folge mal auch erwähnt, dass es lustigerweise weg ist und es ist seitdem auch weg.
Spannend.
Es ist seitdem nicht mehr dieser urgent need, aber ich könnte es mir voll gut vorstellen und ich habe das Gefühl, dass ich emotional bereit wäre, ein Kind zu haben und diese Herausforderungen zu meistern, aber ich stelle mir schon die Frage, will ich es?
Ja.
Weil nur weil ich etwas meistern kann, heißt das nicht, dass ich es auch möchte. Im Sinne von, ich will ja Kinder, aber die Frage ist halt so, ob man nicht mal schaut, okay, ich bin auch noch voll frisch mit meinem Freund zusammen und für den ist das jetzt auch nicht der Faktor, dass der jetzt sofort Kinder möchte, aber dann möchte man ja schauen, okay, ist die Partnerschaft auf einer längeren Sicht stabil, aber so prinzipiell, so tendenziell würde ich sagen, 80% ja.
Ja, immerhin. Das ist mehr wie das, was ich gesagt hätte, glaube ich, damals, wie ich schwanger worden bin. Ja. Also ich hätte emotional, wäre ich definitiv nicht bereit gewesen. Also eher so, weil ich einfach auch nicht gewillt war, mein eigenes cooles, feines, süßes, cutes, nices After-Work-Drinks-Leben herzugeben.
Ja.
Aber es ist auch lustig, wie sich das natürlich rückblickend total verändert. Also ich war echt früher ja, du weißt das eh, auf jedem coolen Event da unterwegs und hab das irgendwie so, hab das wahnsinnig genossen, aber das ist zum Beispiel was, das bräuchte ich jetzt gar nicht mehr.
Ja, und ich glaube, das ist das, wo ich das Gefühl habe, deswegen bin ich bereit, weil ich uroft jetzt Events dieser Art, diese, ich nenne sie mal liebevoll die Sex in the City Vibe Events, ja, wo man halt was trinken geht und ich liebe es auszugehen, nach wie vor. Ich gehe mit meinem Freund extremst viel aus, weil dadurch, dass er auch so viele Koch-Events macht und Ausstellungen und whatever, bin ich ja viel unterwegs, aber es erfüllt mich nicht mehr in dem so sehr, wie zum Beispiel, wenn wir Ausflüge machen oder wenn wir was erleben und da zum Beispiel sehe ich mich halt total mit einem Kind. Ja. Also es muss jetzt nicht unbedingt, ich glaube, dass das Babyjahr für mich super schwierig wird, weil ich auch ein bisschen Angst habe aufgrund meiner Borderline-Erkrankung, wie die Symptomatiken sich da durchschlagen, weil durch den Hormonwechsel ja das schon, glaube ich, auch eine Herausforderung für vor allem für jemanden mit einer psychischen Erkrankung und einer Vorgeschichte, das stelle ich mir schon sehr schwierig vor und ich werde mir auf jeden Fall auch sehr regelmäßige Psychotherapie wieder organisieren in dem Fall, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, da auf sich zu schauen. Aber ich sehe mich auf jeden Fall mehr auch in den Herausforderungen, was dann kommt, also eben Ausflüge machen und so, da zum Beispiel, da sehe ich das total, deswegen I think I'm ready, aber es muss halt noch ein paar andere Sachen kommen damit rein, also ich glaube, das finanzielle Frage 1 war auf jeden Fall der schwierigere Part. Ich glaube, daran hängt doch gerade viel.
Aber du bist da sehr, du bist trotz allem, obwohl du sehr freigeistig bist, auch sehr gerne strategisch unterwegs.
Ja.
Und ich glaube.
Strukturiert.
Ich glaube vielleicht ein bisschen zu sehr, weil es ist schon nett, wenn man ein bisschen was gespart hat und man denkt sich dann, hey.
Ja.
Aber das Ding ist, es kommt eh dann auch immer wieder so, wie es kommen soll. Und man ist auf einmal, finde ich, das Gefühl habe ich schon, dass an das Muttersein so durchsetzungsfähig macht, in dem, was man weiß, dass man braucht und was man, also man kann sehr gut unterscheiden zwischen dem, das muss jetzt wirklich sein und zwischen dem, das wäre jetzt irgendwie nett. Ja. So, du fängst auf einmal an zu sagen, okay, ob ich das jetzt mache oder in 5 Jahren, ist eigentlich jetzt wurscht. Mache es halt in 5 Jahren. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel was gewesen, das wäre mir vor der Geburt irrsinnig schwer gefallen. Also ist mir auch schwer gefallen, zu sagen, okay, dann mache ich die Reise nach Japan nimmer, dann mache ich es halt später. Aber das ist jetzt auf einmal, jetzt ist das Kind schon 1,5 Jahre alt. auf einmal kommt sowas eher wieder, rückt sowas wieder näher. Hm. Und oder auch das Finanzielle wird wieder besser. Und ich glaube, man ist dann schon eher auf einmal wieder entspannter, dass man da so, also man hat einfach die Sorgen. Diese Sorgen, kann ich mein Kind ernähren? Ich glaube, die haben Männer wie Frauen. Hm. Dieses Provider-Denken würde ich auch definitiv nicht nur auf die Männer zurückführen. Ja. Also ich habe das massiv. Ich habe das massiv. Ich war immer so, ich habe nur immer gesehen, mein Gehalt wird weniger, ich verdiene weniger, weil ich einfach auch nicht die Zeit gehabt habe, so viel zu arbeiten. Und aber die Kosten und der Kinderwagen und dieses und jenes und dieses und jenes. Und auf einmal bist du so in diesem, ich komme überhaupt nicht mehr über die Runden. Und dann steigert sich das echt in so eine Panik rein. Also ich glaube, es ist, man kann auch immer Eltern ins P oder Menschen, die diese Pläne haben, auch sagen, entspann dich mal. Aber man ist dann echt nicht entspannt in der Phase.
Ja, aber ich glaube, alles kommt, wie es kommen soll. Ich glaube, bei mir ist es nur so, dadurch, dass ich jetzt keinen Partner habe, der eine Fixanstellung hat, wo ich weiß, okay, zumindest die Fixkosten sind gedeckt. Ich glaube, das macht mich aktuell schon auch nervös. Ja. Und dass wir halt noch zwei getrennte Leben haben und aber auch entschieden haben, dass wir die getrennt belassen.
Also, das hatte ich auch so geplant.
Ja, aber wir haben gesagt, wenn, dann suchen wir uns einen Ort, also wo wir beide uns also aufbauen. Und das wird vielleicht sogar gar nicht Wien sein.
Echt?
Mhm. Wir wollen aufs Land ziehen.
Schön, wohin?
Vielleicht nach Schweden. Also wir wollen einen zweiten Wohnsitz, wenn
schön.
Wir haben. Ja.
Ein sehr kleines Häuschen.
Ja, also wir haben, also wir wissen noch nicht Schweden, Italien oder halt Österreich-Land, aber Österreich-Land ist halt sauteuer. Ja. Und wir haben uns halt überlegt, dass wir das vielleicht mal ausprobieren und dann dort schauen, wie es sich liebt. Und
aber das ist zum Beispiel, schau, das ist doch der positive Aspekt. Wenn du selbstständig bist, kannst du diese Dinge wirklich von überall eigentlich auch machen, also gerade auch dein Beruf.
Ja, aber meinen zukünftigen nicht.
Ja, das stimmt auch wieder.
Ja, deswegen, es sind sehr viele Denksachen, die gerade da sind und deswegen war das ein großer Faktor. Aber ich finde halt, das Interessante ist, sich generell, glaube ich, diesen Fragen mal zu stellen, bevor man überhaupt, vielleicht auch sogar die Fragen sogar vor einer Partnerschaft hat. Ich meine, es gibt die nächste Frage, geht eben darum, wie stabil ist deine Partnerschaft, aber sich die anderen Fragen selber mal zu stellen, okay, ist es vielleicht nur der Wunschgedanke, der mir seit von gesellschaftlichem Druck auch aufgelegt worden ist, oder ist es wirklich, fühle ich mich wirklich mental bereit, weil ich glaube, also ich sehe es bei jeder Mama-Freundin von mir, das ist einfach, ab dem Moment bist du für immer Mama und für immer denkst du an dieses Kind mit.
Das glaubt man, wenn man noch kein Kind hat, und das glaubt man auch, wenn das Kind nur sehr klein ist.
Ja, aber ich rede vom ersten Babyjahr mehr.
Ja, ich glaube, dieses Gefühl, dass dein Kind die auf einmal gefühlt nimmer so braucht, das kommt schneller, wie man glaubt.
Ja.
Und es ist schon so, dass du natürlich die ersten Jahre wahnsinnig drin hängst, nur die Freiheit kommt und die kommt. Auf einmal ist sie da oder es kommen halt die Freiheiten. So, du musst alles loslassen, was irrsinnig schmerzhaft ist. Und es kommt so tröpfchenweise wieder zu dir zurück. Und dann denkst du dir, echt, jetzt schon bin ich gar nicht so bereit dafür. Also das ist, es ist ein ganz spooky Gefühl. Ja. Aber die Frage noch, wie stabil ist deine Partnerschaft, finde ich sehr wichtig. Mhm. Und ich finde, die muss man sich auch seriös und ganz neutral sachlich beantworten können. Mhm. Ich finde, es gibt wahnsinnig tolle Mamas, die das irgendwie, ich weiß nicht wie, aber irgendwie schaffen, alleine oder also zumindest ohne ständig anwesenden Vater. Hm. Ich habe einige in meinem Umfeld, wo ich mich immer frage, wie kriegen die das hin, weil ich wäre, keine Ahnung, ich wäre verzweifelt, glaube ich. Hm. Ich glaube, in der Not kriegt man es irgendwie hin, aber es ist definitiv hart, wenn man niemanden hat, ja. Bin ich mir sicher. Wir machen da auch eine Folge zu diesem Thema als Single-Mama. Ja. Auf die bin ich schon sehr gespannt.
Wir laden uns eine Single-Mama ein, die in der Schwangerschaft verlassen worden ist. Und reden
heftig
mit ihr darüber, wie sie die Schwangerschaft und jetzt auch die erste Zeit mit Baby überstanden hat und wie es ihr dabei geht und welche Herausforderungen sie hat. Und eine ganz wichtige Frage dazu ist nämlich generell, hast du ein Unterstützungssystem? Mm. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir bei dem Shitstorm aufgefallen ist, dass ganz viele gesagt haben, ja, aber dann gibst du es halt Oma und Opa.
Ja, lol. Das funktioniert nicht einmal bei uns und die sind 3 Stunden weg und deine Eltern sind sogar weiter weg.
Ja.
Und ich glaube, man kann sie nicht einmal, also ich habe jetzt einmal eine interessante Podcast-Folge zu diesem Thema gehört, wie viel müssen Großeltern? Und die Psychologin in diesem Podcast, also Elterngespräche kann ich sehr empfehlen, Elke Schicke ist eine wahnsinnig tolle Psychologin und ich höre ja so gerne zu und sie sagt, Großeltern müssen gar nichts. Mhm. Und ganz viele Familien klären das auch nicht vorab, in der Schwangerschaft, so wie wollen wir uns als Familie neu aufstellen. Mhm. Und dann waren halt so Erwartungshaltungen von den Jungeltern mit, was die Großeltern jetzt müssen oder sollen oder dürfen oder eben auch nicht müssen, nicht sollen, nicht dürfen, ohne dass es jemals richtig ausgesprochen ist. Und oh Wunder, hat auch in meinem Fall zugetroffen. Ich war der Meinung, sehenden Auges, dass meine Eltern beide nur mitten im Berufsleben stehen, war ich der Meinung, das wird schon, die werden wir schon irgendwie helfen können. Es ist echt tough. Also wir sehen uns nicht so oft. Wir fahren schon regelmäßig nach Oberösterreich. Also sie sehen sie sicher einmal im Monat mindestens. Aber diese regelmäßige Unterstützung im Alltag haben wir durch meine Eltern nicht. Und das ist zum Beispiel was, ich hätte mir das nicht gedacht, dass es echt so schwierig ist. Also auch wenn die Großeltern, sage ich mir jetzt nicht wie in unserem Fall, fast 4 Stunden weg wohnen, sondern wenn sie ja oft in der gleichen Stadt wohnen, ist es auch nicht gesagt, dass die immer Bock auf Babysitting haben. Und ich bin echt auch ein bisschen der Meinung, wenn man eine feministische Perspektive hat, sollte man es auch sehen, dass Großmütter, und die meisten sind halt eigentlich nur tendenziell eher jung und vielleicht auch nur viele davon im Berufsleben, dass die noch an der Care-Arbeit, die sie eh schon geleistet haben, wenn sie wieder im Berufsleben sind, nicht wieder Bock haben, auf die nächste verpflichtende Care-Arbeit, also auf die Enkelkinder aufzupassen. Also diese Dinge, ich finde, ein Unterstützungssystem kann ja wirklich vielseitig ausschauen.
Und das zum Beispiel muss ich auch sagen, das fand ich ein bisschen auch störend, weil ich muss auch sagen, es gibt ja genügend Großeltern, die auch gar nicht in der körperlichen Verfassung sind, weil auch wenn jetzt zum Beispiel deine Eltern sind noch berufstätig, meine sind in der Pension, meine Mom zum Beispiel hat eine Rheumaerkrankung, also die könnte zum Beispiel jetzt nicht unbedingt auch ein Kind ständig tragen.
Nicht die ganze Zeit auf alle Fälle. Ja,
und ich meine, abgesehen davon, dass sie sehr weit weg wohnt, also ich müsste ja hinfliegen und dann noch mit dem Auto weiterfahren. Ja. Also ich bin, wenn ich sie besuchen fahre, bin ich den ganzen Tag unterwegs. Da geht es sich nicht aus, dass ich ein Kind hinbringe.
Für zurück, Wochenende.
Zurückfahre.
Das muss eine geile Party sein.
Und dann wieder hin. Also das zahlt sich halt nicht aus. Und es gibt aber auch genügend Leute, die vielleicht auch mit ihren Familien gebrochen haben.
Ja.
Und ich glaube, das darf man einfach auch nicht so ein bisschen in den Raum immer werfen. Ja, das machen halt eh die anderen. Weil ich finde, das ist halt auch ein Druck, der dann da ist, eben wie du es gesagt hast, wo man sich das vielleicht vorausmachen muss, wie ist es machbar, wie schaut es beim Partner aus, weil wie kommen dann halt die verschiedensten, ich weiß nicht, Tanten, Onkel, whatever dazu zum Handkuss, wenn das nicht vorher kommuniziert wurde.
Ja, voll. Ja.
Und ja, es gibt ein bezahltes Unterstützungssystem, aber da sind wir dann wieder bei der Frage 1, kann ich mir das finanziell leisten?
Ja, voll. Also bei uns ist auch so, dass halt die Familienbeihilfe eigentlich komplett für den Kindergarten drauf geht. Und wir sind da in Österreich natürlich auch in einer privilegierteren Situation, dass heute auch gerade unsere Bundeshauptstadt da wahnsinnig viel fördert, was auch toll ist, aber es ist trotzdem immer ein Eigenmittel quasi aufzubringen, ja.
Aber vieles ist ein Privileg. Und ich finde, Kinder haben ist ein Privileg zum Teil. Und,
ja, es ist leider. Also es ist leider in der Verantwortung des Einzelnen, was ich nicht immer gut finde, weil ich finde, Kinder bringen durchaus eine Leistung für die Gesellschaft, Mütter sowieso und Väter auch. Also Familie ist nicht nur, finde ich, die kleinste und wichtigste politische Einheit in einem Land, sondern es ist auch das Rückgrat einer Gesellschaft. Wenn wir nicht eine komplett überalternde Gesellschaft haben möchten, wenn wir Menschen haben möchten, die zumindest in unserer Form des Staates, nämlich Sozialstaat, eine Pension empfangen wollen, wenn sie alt sind, wenn wir funktionierendes Sozialsystem generell haben möchten, wenn wir wollen, dass Eltern arbeiten gehen können, zumindest für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen möchten, ist es wichtig, dass wir einfach ein System haben. Und dieses System aktuell, also es hinkt total auf einem Bein und es wird wahnsinnig viel auf dem Rücken der Eltern ausgetragen. Und wir zahlen eigentlich komplett doppelt drauf. Auf der einen Seite zahlen wir mit unserem jetzigen Einkommen die Pension der jetzigen Pensionistinnen. Und auf der anderen Seite haben Mütter, die heute halt bei uns in diesem Land hauptsächlich die Care-Arbeit leisten und dadurch auch vermehrt in der Teilzeitfalle, wie sie jetzt immer so genannt wird, sitzen, vermindertes Einkommen und gleichzeitig haben wir nur die Kosten für die Kinderbetreuung. Also es ist für mich auch ein sehr emotionales Thema, muss ich auch sagen. Ja.
Absolut, verständlich auch.
Ja. Ja, nächste Frage, Leonie, wie steht es um deine Karrierepläne? Haben wir eh schon so ein bisschen angeschnitten.
Ja, das ist es ja. Bei mir zum Beispiel würden ja Ausbildungen anstehen und da muss ich schauen, okay, wie verträglich ist sich das? In meinem Fall wäre es machbar und auch, dass man eine Aussetzung, eine Pause macht. Aber ich kenne ja auch genügend Leute, die sagen, okay, hey, ich möchte die Karriereleiter noch weiter nach oben und dann möchte ich erst ein Baby. Und da ist es halt oft die Sache, dass du als Frau ja schon noch das Hindernis hast, dass du ab einem gewissen Alter schon oft auch gefragt wirst, wie schaut es denn mit den Babyplänen aus?
Auch wenn man es nicht fragen darf bei Bewerbungsgesprächen.
Ich weiß, aber es wurde auch bei meiner Ausbildung gefragt. Also nicht jetzt bei meinen konkreten, wo ich mich, also ich habe mich bei einem beworben, das ist aber schon mehr als ein Jahr her, wo das eine Frage war, ob ich mir in der Zukunft ein, wie sich da mein Leben verändern würde und ob ich so Kinderwunsch in mir habe.
Finde ich voll interessant, weil ich höre ganz oft von Männerseite, dass gerade bei HR-Prozessen dieses Thema, hast du Kinder, für Männer eher was ein positives Attribut ist. Und für Frauen ist es oft so ein bisschen, ah ja, die fällt dann eh wieder aus.
Ja, und ich finde dann, da muss man sich halt schon auch überlegen, okay, wie möchte ich meine Zeit nutzen? Was möchte ich noch vormachen? Und ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn man sagt, okay, ich möchte noch diese und diese Position erreichen, um mir dann eben auch ein Einkommen zu holen, wo ich einen sicherere finanziellen Polster mir zulegen kann und dann die Babyplanung angehe. Und ich finde halt, es ist halt das Problem, dass man oft suggeriert bekommt, dass man mit der 30 den Urstress haben muss, das alles unter Dach und Fach zu haben. Wie du es gesagt hast, manches regelt sich ja eh von selber. Ich glaube, nur der Eigenaspekt sollte auch auf jeden Fall da sein, so im Sinne von, was sind noch meine Wünsche und Bedürfnisse? Ja. Weil danach, klar, man kann danach noch immer Ausbildung machen, man kann noch immer Karriere wechseln, man kann noch immer Karriereleiter, aber es ist halt mit einer kleinen Hürde verbunden.
Ich würde es gar nicht Hürde nennen, aber du hast einfach, du gibst wahnsinnig viel Zeit von deinem Tag, einfach investierst du anders.
Ja.
Und es ist gar nicht so, dass man es halt investieren muss, aber es gibt natürlich den Zeitpunkt, wo du dir denkst, so Gott sei Dank bin ich aus dem Haus, das Kind ist lästig. Aber es gibt einfach auch wahnsinnig viele Phasen, wo du dir denkst, ich möchte aber jetzt daheim sein und ich möchte jetzt bei meinem Kind sein. Das würde ich gar nicht unterschätzen, dass man dann einfach auch den Wunsch hat, eher vielleicht in die Häuslichkeit zu gehen. Also auch Männer natürlich, ja, voll.
Also ich zum Beispiel weiß auch, dass ich, glaube ich, eher der häuslichere Typ bin, weil ich mich erfüllen berufliche Sachen zwar schon, aber es ist nicht mein, das merke ich immer mehr, dass ich eher so, ja, mich gerade ein bisschen anders verhalte als vielleicht noch vor 2-3 Jahren.
Same, bei mir genau dasselbe.
Aber was mir schon auffällt, ist einfach, dass fast immer meine Freundinnen, die Frauen, beim Kind sind, wenn es krank ist. Und das ist nicht nur, weil sie eben die leichtere Möglichkeit haben vom Job, sondern weil auch oft gesagt wird, ja, der Mann ist einfach in einer höheren Position beruflich irgendwo, wo er halt mehr Verantwortung hat und er kann nicht einfach wegfallen.
Ich finde, gerade dann sollten Männer mehr wegfallen, weil dann wird es nämlich sichtbar.
Ja, und ich finde das aber so arg. Und das ärgert mich dann manchmal, weil wir dann immer in diese 50er-Jahre-Klischees wieder zurückfallen.
Total.
Weil ich glaube, dass sich man das auf jeden Fall gut einteilen kann, dass das immer wieder abwechselnd passiert. Aber ich verstehe schon, man muss halt da auch wieder kommunizieren, welches Meeting ist gerade wichtiger, dass das von dem einen oder vom anderen.
Ja, und ich glaube, also ich finde es auch spannend, dass dann viele Jungfamilien, also natürlich hast du einfach diese Panik wegen der Kohle, aber dann wird auch immer so ein bisschen suggeriert, als ob alle Familien in Österreich am Existenzminimum schrammen und es ist einfach faktisch gesehen nicht der Fall. Also die meisten Männer verdienen jetzt nicht Existenzminimum Wage, sondern das verdienen meistens die Frauen. Also die Frauen sind tendenziell Altersarmut gefährdet, Alleinerzieherinnen sind tendenziell armutsgefährdeter, nicht unbedingt die CEOs und Startups-Gründer. Also es ist schon ein bisschen paradox ist es auf alle Fälle, total.
Ja, aber das sind zum Beispiel auch Sachen, wo ich mir denke, also ich kann mir Selbstständige zwar selber einteilen, aber gleichzeitig habe ich auch eine ganz andere Need, gewisse Projekte zu gewissen Zeiten abzuschließen. Also klar kann ich mir meinen Tag einteilen, indem ich sage, okay, Mails mache ich am Abend und untertags mache ich das und das und das. Vor allem jetzt im Sommer genieße ich das ja auch sehr, diese Selbstständigkeit. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass ich zum Beispiel eine Videoproduktion habe und dann einfach 16 Stunden arbeite. Und da muss einfach zum Beispiel auch ein Partner da sein, der das halten kann. Und da muss man sich halt überlegen, bin ich bereit, das runter zu reduzieren oder gibt es die Möglichkeit, dass mein Partner da immer anspringt, wenn sowas da ist?
Ja, voll.
Das sind wichtige Aspekte.
Ja, über sowas muss man definitiv reden. Ich finde, über sowas muss man sich informieren. Also auch jetzt, wenn man im Angestelltenverhältnis ist, wie viel Pflegeurlaub, das man in Österreich hat zum Beispiel.
Ja.
All diese Dinge, ja, voll. Ja, nächste Frage. Das ist eine lustige Frage, die hätte ich wahrscheinlich nicht so gut beantworten können. Wie gehst du mit Stress um? Ich schlecht.
Stimmt.
Sehr schlecht.
Aber dafür gibt es ja dann ein soziales Umfeld, was manchmal die Luft rausnimmt.
Oh Mann, oh.
Aber ich glaube, dass es, da hat jeder andere Stressstrategien, würde ich sagen. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wo man selber mental steht, wo man struggelt und wo man weiß, okay, wenn diese Struggle kommen, was mache ich? Ich finde immer sehr gut, wenn man, ich in meinem Fall, weiß, ich würde sofort mit Therapie wieder regelmäßig anfangen, um gewisse Sachen einfach vorzubeugen, weil ich einfach weiß, aufgrund Hormonbelastungen, dass ich da was verändern kann. Aber ich glaube auch, dass generell, also jeder Mensch geht durch eine Belastung, durch Schwangerschaft, erstes Baby, ja, wir haben ja viel gehört in den letzten Folgen.
Du hast sowieso sehr viel von mir gehört diesbezüglich.
Ja, und das ist einfach, die Betreuung von einem Neugeborenen ist auf jeden Fall
ein Marathon,
herausfordernd. Du hast es mit Schlafdefizit zu tun, das ist eine Foltermethode, I mean, you will have struggled, aber man muss halt schauen, was tut man sich da Gutes dazwischen, wenn man merkt, okay, es geht gar nicht. Ja. Wie findet man eine Lösung für sich selbst als Familie und in den großen Kreisen nach außen gehen? Und ich glaube, zumindest was für die Schwangerschaft für mich wäre Therapie. Also das weiß ich. Weil da kann man ja noch nicht viel sagen, wie es wird. Aber da kann ich schauen, dass
du
ich
echt.
In der Ruhe
also ich finde überhaupt da dieses erste Baby, ja, das kann, also ich sehe teilweise auf Instagram jetzt wieder Mädels, die gerade irgendwie so gerade ein Baby gekriegt haben und so happy und den Glow haben und so, ach, wir chillen. Und ich denke mir, Alter, bei uns war einfach Land unter. Also wir haben einfach ein, das hängt auch so vom Kind ab. Wenn du ein Baby hast, das halt wie unseres schon echt mit diesem Bauch wieder anzukämpfen hat und einfach nur mal monatelang geschrien hat, bis es auf einmal der absolute Sonnenschein worden ist. Mhm. Und dann wirklich ich in eine massive Schlaflosigkeit gekippt bin und ab da wirklich mir nur jeden Tag gedacht habe, ich springe aus dem Fenster, dann ist vorbei. Also wenn du halt, wenn das so ist, ist es schon zart, wenn du ein Baby hast, das schon irgendwie, ein Freund von mir hat jetzt ein Kind bekommen, dieses Kind schläft durch. I mean, Alter, Babybohne hat teilweise eine halbe Stunde Schlaf, Stunde wach, halbe Stunde Schlaf, Stunde wach und sowas die ganze Zeit, monatelang. Es ist einfach so unterschiedlich. Also diese Dinge, ich glaube, man kann so diesen Stress, kann man mal abfragen am Anfang, so wie gehe ich generell damit um? Wichtig ist, glaube ich, das einfach auch in der Partnerschaft zu deponieren und zu sagen, du weißt, also zum Beispiel in meinem Fall würde ich machen, so du weißt, ich bin sehr sauberkeitsliebend. Ich kann im Wochenbett da nicht drauf verzichten. Ich hätte gerne, dass dann da einmal in der Woche jemand kommt und es macht. Zumindest bis wir uns so gegründet haben. Also vielleicht mal so, dass man sich wirklich die ersten 2 Monate das gönnt. Oder dass man eben lieb bittet im Umkreis, ob jemand Zeit hat, da einfach einmal im Monat zu kommen und die Wohnung durchzuputzen.
Ja.
Einmal in der Woche quasi. Dass man einfach wirklich, wenn man jetzt dieses hohe Bedürfnis nach Ordnung hat, dass das einfach abgedeckt wird und man nicht selber das Gefühl hat, man muss das auch noch bewältigen oder Essen liefern lassen. Es gibt super Lieferservice-Geschichten, wo man auch noch ein bisschen selber kochen kann. Wenn man diese Dinge, also Outsourcing, Stichwort Outsourcing.
Ja, also ich muss sagen, ich habe das Gefühl tendenziell, dass ich sehr stressresistent bin. Ich habe auch nicht dieses Bedürfnis nach einer super sauberen Wohnung. Ich weiß nicht, wie sich das verändern wird, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mein Kind schützen. I don't know, maybe weil ich zum Helikopter-Mom. Aber ich merke zum Beispiel schon in Stresssituationen, wo ich gestresst bin, und das finde ich sehr angenehm, dass zum Beispiel mein aktueller Partner sehr beruhigend auf mich wirkt und mir so viel abnimmt, wenn er merkt, dass es mir gerade emotional nicht gut geht. Du weißt, ich leide ja immer auch sehr stark an PMS. Und da habe ich das einfach wieder mal gemerkt. Er hat einfach gesagt, so weißt du was, ich nehme den Hund, ich koche und macht einfach.
Ja, ohne da groß zu fragen, was soll ich denn? Ja. Wie kann ich dir helfen? Also dieses Fragen, das bringt oft gar nicht so viel, man muss
machen.
Das macht
wütend.
Ja, voll.
Sondern er hat gesagt, ich mache das jetzt, du machst das. Und war so auf die Art so, du setz dich mal auf die Couch und ruh dich aus. Ich nehme jetzt mal den
durch.
Hund.
Ja.
Geh arbeiten, du gehst arbeiten und am Abend koche ich für uns. Und ich war so,
schön,
relief.
Cooler Plan, ja voll.
Und ich glaube, deswegen vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen, auch zu schauen, ob der Partner das auch erkennt und ob man das auch beim Partner erkennt. Ja. Weil zum Beispiel ist auch vice versa genauso wichtig, dass man für den Partner auch den Stress-Relief irgendwie herbeiführen kann.
Ja, voll.
Und
ich glaube, nur mal so zu diesem Punkt Partnerschaft, ich glaube, es ist auch voll wichtig, dass man irgendwie schon vor der Schwangerschaft einmal richtig gestritten hat, weil du halt echt dadurch diese Schlaflosigkeit oft so, du redest aneinander vorbei, man ist so wütend auf einmal, keiner kennt sich mehr aus und es ist irgendwie, man hat das Gefühl, der andere tut einem ständig alles zu fleiß irgendwie. Und das ist echt oft ein Missverständnis. Also Ich man habe, wird so dumm irgendwie.
Ich habe so ein lustiges Beispiel, ich musste so an dich denken. Das hat nichts mit einem Baby zu tun, sondern mein Freund ist ja Maler, also Künstler, und hat gemeinsam mit einem Freund so einen Koch, die machen so Koch-Events, und er hat dafür Bilder gemalt und gekocht und whatever. Und das war so, dass er wirklich 3 Tage lang nur jeweils 1 Stunde geschlafen hat.
Oh Gott.
Und ich hab mich gefragt, wie schafft der Mann das? Und ich war so echt so. Und ich weiß noch, dass ich ihn gebeten habe, mir was per Mail zu schicken. Und ich habe dann noch geschrieben, super, schickst du mir das noch? Und er hat das komplett missverstanden und war richtig sauer auf mich. Und ich habe dann halt angerufen, wir haben dann telefoniert. Und ich so, ich glaube, du hast das missverstanden. Super war so, hey, super. Also so, danke, so freudig. Und er hat das als Angriff gewertet.
Ja, voll.
Und ich habe mir dann gedacht, so wow, was Schlafentzug macht.
Total.
Ich meine, das Event lief dann urgut und er hat sich auch dafür entschuldigt, dass er halt in der Zeit gestresst war. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das ist nur Arbeit, wenn es da um ein Lebewesen geht. Und ich habe mir dann kurz gedacht, so Gott, dieser Schlafentzug, der tut wirklich niemandem gut. Ich habe dich ja gesehen beim Schlafentzug, that was not fun.
Ja.
Aber bei ihm, diese 3 Tage, war ich mir gedacht so, okay, und das dann vielleicht für ein paar Monate, ja. Help me out.
Ja, es ist schon so. Also das haut einfach komplett alles durcheinander. Bis du da wieder drinnen bist, also ja. Das dauert. Also wer da empfindlich ist, würde ich auch eher raten, das anzusprechen und auf dem Schirm zu haben, dass man zu Schlaflosigkeit einmal neigt. Also das würde ich definitiv, neben mentalen Prädispositionen, würde ich das auch am Schirm haben im Nachhinein.
Willst du was Lustiges hören?
Gern.
Du weißt ja, dass ich diese Loops habe. Das ist jetzt unbezahlte Werbung hier.
Diese Ohrstöpsel.
Genau, wir kriegen dafür kein Geld. Ich habe mir die gekauft und zwar eigentlich für Festivals. Für Festivals zum dort überhaupt die Konzerte hören, und dann habe ich mir so Quiets zum Schlafen, wenn ich auf dem Festival gelandet bin und schlafen möchte, gekauft. Und es gibt Loops für Parenting.
Echt?
Und zwar, wenn man ein Schreikind hat.
Oh Gott.
Dass man das reingeben kann, damit das zumindest ein bisschen gedämpfter ist.
Ja, das ist schon gut.
Du hörst es?
Du wirst es nicht nutzen, weil du fühlst dich dann richtig schlecht.
Ja, du hörst, das ist ja im Prinzip so wie Europax, aber halt nur anders, sodass du nur wenige, du kannst es entscheiden, wie viel Dezibel.
Ah, das ist gut,
Dings
okay. Du bist nicht komplett taub.
Nein, du bist nicht taub. Du hörst ja zum Beispiel, das ist so wie meine Festivals, nur halt für Parenting ausgelegt. Du hörst ja zum Beispiel beim Festival die Musik, du hörst alles, du hörst nur nicht das Rauschen, das Starke. Und zum Beispiel beim Fortgehen, habe ich es auch schon mal ausprobiert im Club, und es nimmt nur ein
diese
bisschen,
Spitzen.
Es nimmt nur die Spitzen weg. Aber zum Beispiel, du kannst dich normal unterhalten.
Ja, also der Andi war auch total auf Europax, wie Babybohne ihre schlimme Phase gehabt hat. Nur ich habe das irgendwie nicht übers Herz gebracht. Ich weiß nicht warum. Es war aber im Endeffekt so, wenn sie richtig neben meinem Ohr stundenlang geweint hat, war das echt fürs Ohr richtig schlimmen Tinnitus gehabt.
Ja.
Und also würde ich vielleicht jetzt auch eher nutzen, dass man mal zumindest, oder wenn man sagt, man schläft jetzt mal 3 Stunden und er geht irgendwie eine Runde mit dem Baby. Oder du hast jetzt mal Stillpause und kannst schlafen, dass man das dann wirklich nutzt, ja.
Ja, es ist dieses Parenting-Loops, ich weiß nicht, muss man sich anschauen, ich habe es nur gesehen, wie ich mir meine bestellt habe, und habe mir gedacht, so, das ist eigentlich voll gut für Eltern, die halt einfach Kinder haben, die wirklich laut schreien,
ja.
Und vielleicht damit man einfach selber ruhiger wird und trotzdem das Schreien nicht, es greift dich das Kind ja nicht an damit, aber man fühlt sich ja, wenn man schlaflos ist, angegriffen.
Also
davon.
Zum Schlafen muss man es definitiv dann verwenden. Also gerade wenn man irgendwie auf engem Raum ist, ja.
Ja, oder halt einfach, wenn du es beruhigen möchtest, aber es schon nicht mehr aushält.
Aber das Lustige ist, deine Busen fangen zu tropfen an, wenn du irgendwie schon merkst, das Baby hat wieder Hunger. Also dein Körper ist so auf Alert, da hilft echt oft gar nichts.
Ich glaube, das Alert ist gar nicht, ich glaube, dieser Stress, der durch Schreien entsteht, ist einfach zu hoch.
Und du hörst das, ich habe das teilweise gehört, wenn ich in dem Haus von meinen Eltern war, und die war ganz oben im 2. Stock und sie waren unten mit ihr, und ich war so, sie schreit, ich höre es ganz genau. Und meine Schwester war so, das kann nicht sein, du kannst sie nicht hören. Und ich so, mach die Tür auf, und sie hat wirklich geschrien. Es ist so arg, der Körper ist so feinsinnig irgendwie, ja. Oh Gott, an diese Zeit erinnere ich mich nicht so gerne zurück. Ja, Leonie, wie ist dein Gesundheitszustand? Nächste Frage.
Ja, da geht es eigentlich eher darum, ob man körperlich gesund ist und auch die Belastungen einer Schwangerschaft und
ist anstrengend. Schwangerschaft ist anstrengend.
Ja, und da muss man sagen, das muss man sich halt immer sollte man sich vorab anschauen. Wir haben ja auch einige wunderbare Kooperationspartner in unserer Vergangenheit gehabt, die auch zum Beispiel gewisse, mein deutsches Fett gerade, Mittel da zur Verfügung stellt, damit man abgedeckt ist mit Folsäure und Co.
Supplements und Supplement, so.
Danke, genau. Supplements.
Aber auch nicht das deutsche Wort Nahrungsergänzungsmittel.
Ne? Danke, das ist es. Weil heute mein Hirn, es ist einfach trotzdem noch immer zu heiß. Ja, und dass man da einfach schaut, dass man gut abgedeckt ist, sich beim Arzt das anschauen lässt, eben auch abklärt, ob eine natürliche Geburt möglich ist, also diese...
Also ob eine vaginale Geburt oder Bauchgeburt.
Genau. Entschuldigung, das ja, ist so korrekt.
Ich finde, also gerade nur mal kurz Exkurs, also es gibt echt Dinge, die kann man in der Schwangerschaft super supplementieren, aber Folsäure ist wahnsinnig wichtig und das sollte man sogar, kann ich mich erinnern, hat uns eine Expertin in einer Folge erklärt, schon Monate vorher.
Drei Monate vor.
Genau, weil die Folsäure verhindert auch eben, dass dieses Syndrom, dessen Namen ich vergessen habe.
Heute ist es einfach heiß.
Das diesen offenen Rücken bei den Babys macht.
Genau.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und das kann man auch nicht über die Nahrung wirklich aufnehmen, weil unsere Böden leider immer weniger davon eingelagert haben. Also das muss man definitiv supplementieren. Das habe ich auch gemacht. Das kriegt man sofort beim Frauenarzt, wenn man schwanger ist. Aber idealerweise, wenn man es ein bisschen planen möchte, gerne zuvor nehmen.
Ja, lustigerweise habe ich es jetzt zu Hause.
Kann nicht schaden.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Oh mein Gott, Leonie, ich sehe schon. Huiuiui.
Na, warten wir mal.
Der Ofen läuft heiß.
Der Ofen läuft momentan heiß, aber wegen der Außentemperatur.
So heiß ist der Wahnsinn. Nächste Frage, Leonie, bist du bereit, deine Freizeit zu opfern?
Ja, und das ist eben die große Frage, finde ich.
Echt, weil, ist das eine große Frage für dich?
Nein, nicht für mich jetzt an sich, aber ich finde, für viele Leute glauben, dass das eins zu eins so weitergeht.
Ja, das habe ich auch geglaubt.
Nein, das tut es aber nicht.
Nein.
Aber das bin ich mir dessen zu 100% bewusst.
Schön.
Und deswegen war zum Beispiel meine Indienreise mir so wichtig, die noch zu machen, weil ich wusste, ich möchte das Land zumindest das erste Mal alleine bereisen, in dem Zuge mit meiner Freundin zwar, aber weil ich wusste, dass ich nicht so eine lange Reise ohne Kind machen würde, wenn es schon da wäre. Und mit Kind habe ich mir persönlich nicht zugetraut. Jetzt, wo ich dort war, würde ich es mir sogar persönlich zutrauen mit einem Kind. Vielleicht nicht mit einem Neugeborenen, aber mit einem bisschen Älteren auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich finde, es gibt gewisse Sachen in meinem Leben und ich habe immer schon eine Liste im Kopf gehabt, Reisen mit Familie, Reisen alleine.
Ja.
Und zum Beispiel meine Backpacking-Urlaube, also besser gesagt Reisen, war mir einfach so wichtig, die noch getan zu haben, bevor ich mir die Frage stelle. Und klar kann man das mit einem Kind auch machen. Und es gibt genug tolle Eltern, die backpacken mit ihrem Baby und mit was noch immer alles.
Es gibt aber auch genug Eltern, die sich dann an den Kopf greifen und sie denken, what the fuck?
Ja, aber ich persönlich sehe mich diesen Stress nicht.
Es ist definitiv Stress. Also wenn man sich anschaut, was man mit Baby schon alles für Scheiß einpacken muss, wenn man mal ein Wochenende die Großeltern in Oberösterreich besucht, dann kann ich sagen, man wird sich's überlegen, ob man wirklich wochenlang mit Baby verreist. Und auch zum Thema für alle, die noch keine Kinder haben und sie denken, ist doch egal, dann lade ich es einfach bei Oma und Opa ab und vor 3 Wochen alleine wohin. Es gibt schon den Moment, wo man diesen kleinen Schatz dann so wahnsinnig vermisst, dass sogar 2 Tage weg furchtbare Herzschmerz-Symptome verursachen bei den Eltern. Und man sich das plötzlich gar nicht mehr so vorstellen kann, da irgendwie 3 Wochen ohne Baby zu verreisen oder ohne Kind zu verreisen. Also ich glaube, genau, das ist schon was, wenn man das auf der Bucketlist hat, das sollte man nur vorher abhaken.
Ja, und ich finde es ja auch nicht schlimm, dass man sich darüber Gedanken macht, wie viel von meiner Freizeit bin ich bereit zu geben, weil aktuell ist mein Freizeitprogramm so, dass ich regelmäßig Sport mache. Das würde definitiv in der ersten Zeit wegfallen. In der weiteren Zeit ist es halt eine, wie man sich halt mit dem Partner ausmachen kann. Mein Glück hier vielleicht, weil wir beide selbstständig sind, wird es wahrscheinlich machbarer werden. Nichtsdestotrotz schränkst du dich am Anfang zumindest etwas ein.
Ja, körperlich ist natürlich auch nicht gleich möglich.
Ja, vom Körperlichen mal abgesehen, also mal nur vom Dings. Und vielleicht gibt es auch gewisse Dinge, auf die ich dann vielleicht gar nicht mehr so Lust habe, weil andere Dinge in meinem Leben bereichernd sind und ich zum Beispiel auch sehe, also das ist zum Beispiel mein Gedanke. Ich sehe mich jetzt noch auf dieses und jenes Festival fahren und vielleicht mache ich das auch, wenn ich ein Kind habe, das weiß ich nicht, aber zum Beispiel es ist ja auch was Neues, was ich mache, zum Beispiel to be honest, ich würde niemals in meinem fucking Leben ohne Kind nach Disneyland fahren. Aber ich freue mich einfach darauf, wenn der kleine Stöpsel 8 oder 9 ist und ich sage, oder wann man am meisten mit den ganzen Sachen fahren kann, also da muss man sich ja erkundigen, wo man am meisten fährt, dass man sagt, weißt du was, wir fahren nach Disney World.
Das hat schon was, ja, voll.
Und man macht halt andere coole Sachen und man tauscht ja eigentlich, ich sage immer, es schließt sich vielleicht eine Tür, aber es eröffnet sich eine ganz neue Welt.
Ja, das kann ich bezeugen. Also jetzt ist es, Babybohne ist jetzt eben 1,5 und jetzt gehen so die richtig lustigen Dinge los bei uns.
Ja.
Wo sie auch schon so Freude hat und nicht herumplanscht im Freibad und solche Sachen, ist natürlich schon wahnsinnig schön. Und ich glaube, so diesen Punkt, wo man halt dem alten Leben so ein bisschen nachweint, den wird man immer irgendwie haben. Aber wenn man sich ein Kind sehnlichst gewünscht hat, wird irgendwann der Punkt kommen, wo man sich so ein bisschen das alte Leben zurückwünscht. Aber es kommt mindestens genauso oft, wird man im Alltag sagen, man ist happy und es ist ein wunderschönes Gefühl, Eltern zu sein. Und es ist vielleicht am Anfang nicht unbedingt immer so, also bei mir war es schon echt hart am Anfang, habe ich zumindest den Eindruck gehabt, aber irgendwie so jeden Tag lernt dieses Kind dann irgendwas Neues, schaut sie irgendwas von dir ab und du denkst dann nur so magic einfach nur und voll schön. Und auch wenn sie dir so richtig Liebe zeigt und die streichelt und du merkst irgendwie, du bist ihr komplette Welt. Das ist schon ein unglaublich schönes Gefühl. Und wenn du heute halt nur so diese Aktivitäten gemeinsam machen kannst, die dir heute danach Spaß machen. Also ich glaube, so immer Barbie-Puppen an- und ausziehen ist, glaube ich, irgendwie dann einmal langweilig. Aber wenn du halt wirklich so wohin fahren kannst und was unternehmen kannst, Sachen, die du als Erwachsener vielleicht auch gerne anschauen würdest oder tun würdest, ist schon echt cool, ein Kind zu haben.
Ich freue mich schon so sehr, weil ich habe als Kind, bevor ich lesen konnte, alle Vögel in Österreich auswendig gekannt. Also ich hatte so ein Vogelbuch, da habe ich mir die Bilder angeschaut und dann hat mein Opa mir mal alles vorgelesen und ich konnte das auswendig.
Wow.
Und dann sind wir über Vogelschauen gegangen und für mich war nichts Cooleres als diese Greifvögel-Shows oder so.
Ja, voll.
Oder halt einfach nur im Wald stehen und zu schauen. Ich meine, leider ist das Vogelsterben in Österreich sehr arg, aber nichtsdestotrotz, auf das freue ich mich schon
ja,
so sehr.
Ja, wenn man diese Dinge vermitteln kann auch. Ja, voll.
Und
sie wären volle Minimis.
So mit dem Feldstecher und wir schauen uns Vögel an.
Schon, das ist schon cool. Man kommt auf einmal wieder selber in so eine eher, also natürlich neben all dem Stress und all dem Wahnsinn und Mental Load und alles, was da dazu gehört, aber es ist schon eine Möglichkeit für einen als Erwachsene auch nochmal so die Welt durch kindliche Augen zu sehen. Und ich finde, man wird so viel gütiger mit der Welt. Man wird so viel empfindlicher und empfindsamer für ganz viele Dinge, die man sich irgendwie im Erwachsenenleben, weil man glaubt, man muss eine harte Sau sein, irgendwie so aberkennt.
Mhm.
Und auf einmal merkt man, es ist gar nicht der Sinn der Sache, dass man irgendwie härter, besser, schneller, wilder, reicher, berühmter wird, sondern dass ganz viele andere Dinge nur viel wichtiger sind und vor allem nur viel glücklicher machen, tatsächlich.
Der schönste Nachmittag meiner letzten Monate mitunter war, wo ich mit einem 2,5-jährigen Buben das ist der Sohn von einem Freund von meinem Freund, unterwegs war und es hat einfach so viel Spaß gemacht.
Ja.
Und es war einfach nur ein Nachmittag an der Donau, wir waren schwimmen und einfach mit ihm den Tag zu genießen. Ich meine, er hat auch die Hälfte der Zeit geschlafen, weil Kinder schlafen Gott sei Dank auch manchmal.
Manchmal.
Aber es war einfach sehr schön und es gab einfach irgendwie, es hat so viel Spaß gemacht.
Es ist so eine warme Familienatmosphäre. Alles ist ein bisschen klebrig, alles ist ein bisschen dirty. Es ist nicht alles wirklich so sauber. Jeder ist ein bisschen sleepy. Es gibt meistens irgendwas zum Essen. Also das sind halt diese Dinge, die natürlich so Familien ausmachen.
Ja, und ich habe mir dann auch gedacht, der war ja mit uns mit und es war so easygoing in unserer Freundschaftsgruppe und das fand ich halt auch so schön, dass ich
einfach
gemerkt habe.
Kinder sind immer ruhiger, wenn sie irgendwo dabei sind. Wenn die merken, um mich herum wuselt und tut und jeder locht und isst und trinkt und hat Spaß, sind die einfach meistens brav.
Ja.
Sobald die merken, der Druck ist nur auf mir und ich muss funktionieren, eskalieren die. Das ist schon spannend. Die haben schon wahnsinnig feine Antennen auch für die Erwachsenen rundherum und ich finde, das ist auch wieder eine tolle Möglichkeit für einen selber zu lernen, wo sind meine Baustellen?
Ja, und ich glaube zum Beispiel, um das auf das Freizeitprogramm zurückzuführen, na klar gehe ich persönlich super gerne feiern, aber wenn man sich mein letztes Jahr anschaut, war ich höchstens, wenn es hochkommt, vielleicht an einer Hand abzählbar im Club. Gut, ich war schon öfter jetzt auf Festivals, aber auch teilweise beruflich gesehen und ich bin bereit, das zu opfern und einzutauschen gegen ein neues und anderes Leben, weil ich auch weiß, dass ihnen dann mit einer gewissen Zeit und einer gewissen Versorgung von Betreuung etc. ja, das auch wiederkommen kann. Ich denke mir nur halt, deswegen, ich lebe ja jetzt mein Leben zum Fullest, damit ich dann davon ja. trotzdem als Ressource profitieren kann, das habe ich gemacht.
Ja, das tut man definitiv. Und ich denke auch, also es spricht nichts dagegen, wenn man das voll mit sich vereinbaren kann, dass man rausgeht und feiert.
Ja.
Ich glaube, für ein Kind ist es einfach wichtig, dass du wieder heimkommst und da bist und nicht komplett weggedröhnt bist, sondern dass du einfach für dein Kind dann da sein kannst. Da ist es wurscht, ob man jetzt feiern geht oder in die Arbeit geht, solange man danach irgendwie nur Kapazitäten und ganz viel Liebe für dieses Kind übrig hat. Das ist einfach die Hauptsache.
Ja, und ich finde, das war irgendwie im Real vielleicht ein Missverständnis. Ich fand es nur sehr lustig.
Ich muss mir das dann anschauen, ich habe das gar nicht gesehen.
Ja, es war ein sehr interessanter kleiner
Aber das ist schon, die Moms dann oft so, sie haben natürlich dann, das Nervenkostüm liegt oft blank und die Trauer um das alte Leben, gerade wenn man irgendwie dann zu Hause sitzt und sie denkt, alle gehen raus, alle können und ich kann nicht, da ist man natürlich echt oft leichter, also fühlt man sich leichter angegriffen. Aber es ist einfach ein Fakt, dass es ein anderes Leben ist. Man hat auf einmal auch irgendwie ein anderes, also man spürt eine Verantwortung, die man davor noch nicht kannte. Das ist dieses Gefühl, wenn ich nicht reagiere, dann passiert einfach was Schlimmes. So, du musst reagieren, wenn das Kind schreit und du, weiß ich nicht, bist komplett weggedröhnt und wachst nicht auf, ist natürlich scheiße, sage ich mal. Und diese Dinge, denen wird man sich in der Regel schon bewusst, die meisten Eltern, auch die, die gerne feiern gegangen sind. Und man wird sich halt auch den Dingen bewusst, wenn man jetzt jede Woche auf einen Neichenberg kreid ist, dass man das halt nicht mehr machen kann.
Ich finde das so lustig, dass es immer mit zugedröhnt ist. Zum Beispiel, ich war auf dem Electric Love und da habe ich zwar was getrunken, aber zum Beispiel auf dem Lido Festival habe ich keinen einzigen Schluck Alkohol getrunken und hatte den Spaß meines Lebens.
Ich finde, du kommst auch als Erwachsener, also ich trinke zum Beispiel kaum nur Alkohol aktuell. Es ist echt so, dass du irgendwie, du weißt, du kannst deine Ressourcen gar nicht so sehr verballern, weil du musst am nächsten Tag funktionieren. Und es ist echt oft so, dass ich mich zweimal frage, ob dieses Glas Wein es wert ist, es zu trinken oder ob es einfach Spaß macht, wenn ich Cola trinke oder so.
Ja.
Also in diesen Dingen wird man wahnsinnig genügsam, man wird wahnsinnig rational, was auch irgendwo finde ich, also die Leber dankt es einem auf jeden Fall, außer es ist irgendwie scheiß Phase, dann braucht man wieder mal ein bisschen mehr wahrscheinlich. Aber tendenziell, glaube ich, hat man eher so den Drang, brauche ich gar nicht so sehr. Ich finde Anne Hathaway, finde ich da auch cool. Die hat mal gesagt, sie trinkt, bis ihr Sohn aus der Schule draußen ist, keinen Alkohol mehr, weil sie war ein einziges Mal hungover und hat nicht wirklich auf ihn reagieren können. Und das war für sie so prägend, dass sie das dann gelassen hat. Und mir ist es auch so gegangen. Beim ersten Dinner, die sie mit dem Andi gehabt hat, das erste Mal Elternzeit, haben wir uns beide so dermaßen weggeschossen. Wir sind Stunden in dem Lokal, wir haben Austern gegessen, Stunden in demselben Lokal gesessen. Ich 4 Weißwein und wir sind beide komplett dock hängt am nächsten Tag, wo sie sagen, seine Eltern waren eh da. Aber wir waren beide so, das geht einfach jetzt nicht mehr. Also das wird da bewusst. Ja. Aber ich glaube wirklich Menschen, die halt die Priorität so auf der Freizeitgestaltung haben, so jedes Wochenende müssen wir irgendeinen Zehntausender besteigen.
Ja.
Jedes Wochenende müssen wir wegfahren. Das ist schon ein harter Einschnitt, glaube ich.
Ja, und ich glaube aber auch da muss man schauen und vielleicht auch wieder, wenn man in einer partnerschaftlichen Beziehung ist in der Zeit, auch schauen, dass der Partner das einfach versteht. Weil ich habe letztens eine interessante, war es ein Podcast? Ich glaube, es war ein Podcast, gehört. Aber ich glaube, ich habe die Ausschnitte gesehen auf TikTok. Egal, Leute, nagelt es mich nicht drauf fest. Aber da hat einer erzählt, dass ein Typ einfach nicht akzeptieren wollte, dass seine Frau, die hochschwanger war, nicht noch das und das Wandern geschafft und nicht noch das und das macht, wo ich mir denke, so.
Wahnsinn.
Und dann ist sie noch so moody, also auf die Art. Und da habe ich mir echt gedacht, so.
Es gibt Arschlöcher.
Ja, und da habe ich mir auch gedacht, da muss man sich halt auch überlegen, dass man da wirklich auf einer Linie ist.
Man wird es aber nie sein, Leonie, das kann ich dir sagen.
Ja, aber zumindest ein bisschen.
Die Männer verstehen das leider nicht. Es ist einfach so, du bist in diesem Körper drinnen, dass ich die ersten Monate, wo man noch nicht einmal einen Bauch gesehen hat, dass mir so kurz übel war, dass ich nicht einmal aufstehen habe können. Das war für einen Andi auch oft so, aha, okay, also müssen wir jetzt das Treffen mit den Freunden schon wieder absagen, weil es dir nicht gut geht oder wie. Wir haben Streitereien gehabt, weil der Typ ständig seine Parfums aufsprühen wollte und seine Deos und mir ist einfach kurz übel worden und wir haben richtig wilde Streitereien gehabt, weil ich auf der Autobahn das Fenster aufgerissen habe und gesagt habe, wenn ich dein scheiß Parfum jetzt noch immer riechen muss, ich schmeiß mich aus dem Auto, ich kann nicht mehr. So, ich habe einfach 6 Monaten hat er kein Deo raufgeben können. Er ist echt fast, einmal hat er fast gerät im Bad und war so, er hat das Gefühl, er stinkt so und es gibt es nicht, dass ich alles rieche, was er, weil er hat dann so heimlich angefangen zum Deo rollen. Und ich so, ich riech's genau, du hast der Deo oben, du musst aus dem Bett gehen, ich kann nicht neben dir liegen. Es war wirklich so schlimm, ich war so geruchsempfindlich.
Nee, aber ich meine auch nach der Schwangerschaft mit einem Baby, dass man dann nicht unbedingt da eines sagt, nein, okay, ich gehe jetzt meine 10.000 da und du bleibst brav
das,
zu Hause.
Also das, es wird echt, es wird, glaube ich, in fast jeder Beziehung wird's diese Auseinandersetzungen geben.
Ja, aber man sollte sich vielleicht vorher darüber bewusst werden.
Man sollte diese Kämpfe vor allem kämpfen.
Ja.
Weil es wird zu Auseinandersetzungen kommen und man muss sich dem einfach stellen. Es bringt nichts, dann ständig zu sagen, dann mache ich heute wieder. Okay, er will schon wieder zum Sport, dann mache ich heute wieder. Okay, er hat eigentlich gesagt, er bringt das Kind ins Bett, dann mache ich heute wieder. Diese Dinge, das frisst du in dich rein und irgendwann kommt es raus. Und man muss sagen, hey, wir haben uns das anders ausgemacht, so schaut es aus.
Ja, voll. Das meine ich.
Nächste Frage, wie stehst du zu Veränderungen? Nicht so gut.
Da sind wir uns wirklich unterschiedlich.
Wir sind in vielen Dingen sehr unterschiedlich.
Ja, aber ich finde oft, wir haben trotzdem immer die gleichen Werte. Ich finde, wir gehen sie nur anders an, aber wir haben immer einen Grundsockel, der sehr ähnlich ist. Aber ich finde, da unterscheiden wir uns am meisten.
Ich hasse Veränderungen und ich hasse Veränderungen so weit, dass ich Serien nicht mehr schauen kann, wenn irgendwas am Grundtenor der Serie sich verändert.
Ich liebe Veränderungen.
Ich kann dann nicht mehr schauen. Ich bin dann so, jetzt hat sich alles ist vorbei. Es ist alles zerstört. Ich kann nicht mehr.
Aber ich glaube ein bisschen, weil, ja, maybe it's because of astrology.
Du bist der Fisch, ja. Ich bin Skorpion mit Löwentendenz. Also
ja,
ich glaube,
fixe Sterne.
Aszendent, nicht Tendenz. Ups, so viel habe ich aufgepasst, ja.
Nein, aber es sind ja fixe Sternzeichen. Die mögen es auch eher so stup, so ist es. Weniger flexibel. Ich bin Schütze und Fisch, also Fische, Schütze, was denn dann? Beide sehr flexibel und lieben die Veränderungen.
Ja, du wirst eine super Mom werden auf alle Fälle.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaub,
was? Dann, wieso?
Ich weiß es. Also ich glaube schon, dass ich eine coole Mom werde oder das Ding. Aber ich bin ja dann schon, ich habe einfach, manchmal kennst du das, weil ich oft, du kennst das eh. Ich habe manchmal, ich halte ja viel von uns, wenn wir zusammen mit unserer Arbeit sind, halte ich oft die Grund Tenor des Stress ab und irgendwann mal gipfelt es aber bei mir so in einen Hup-Hup. Mhm. Weil oft federe ich dich ab und
das
dann
gibt's klingt so wie so eine schwarze Loch, das da mal aufgenommen haben, genau. Diesen Ton.
Aber wenn dieser Hup-Hup-Hup, brauche ich halt jemanden so wie dich, der dann sagt, hey, ist alles gut.
Ja.
Aber das ist trotzdem so, dass ich lange Dings bin, weil ich oft mich mit dem Flow gehen kann, aber irgendwann mal knallt es bei mir halt auch
irgendwann
raus.
Flippst du auch.
Ja.
Aber das ist
aber
normal.
Anders. Und davor habe ich Angst. Ich habe manchmal Angst, ich will halt nicht flippen bei meinem Kind.
Du wirst definitiv flippen beim Kind.
Ich weiß, aber
man wird da oft flippen und sie denken, ich bin die schlimmste Person der Welt.
Eben das denke ich nicht.
Aber ich finde, Schuld und Elternsein, das geht einfach Hand in Hand. Und das ist ganz wichtig, dass man das irgendwie auch in der neuen Elterngeneration, weil ich finde, diese Elterngeneration und die letzten waren jetzt nicht gerade mutig, braucht es wieder mutige Eltern, die ihr Leben so gestalten, wie sie es für sich und für die Kids am besten halten.
Ja.
Und ich finde auch diese Angst vom Flippen eigentlich kontraproduktiv, weil es eine ganz wichtige überlebenssichernde Strategie ist, gelegentlich mal zu flippen und zu wissen, stopp, da ist jetzt mal Grenze.
Ja, vielleicht. Aber
man muss nicht immer ausgeglichen und alles total reflektiert. Ich glaube, so dieser Anspruch, den man da hat, der ist überhaupt wahnsinnig schwierig für Eltern. Und die meisten sind echt so, haben so einen Schiss, dass sie irgendwas falsch machen. Also, ja.
Ja, da hast du vielleicht recht. Vielleicht ist es auch gut. Aber ich glaube zum Beispiel, das ist der einzige, wo ich sage, das kann ich wirklich sagen, dass ich wirklich flexibel auf Veränderungen eingehen kann. Und da glaube ich zum Beispiel, da fühle ich mich am sichersten. Mhm. Dass ich da gut angepasst bin. Aber ich habe einfach Angst, dass ich dann irgendwann mal ein Flippi mache. Das Flippi. Aber du hast recht, vielleicht kommt das so oder
so. Sportlich nehmen.
Ja, hast du dir eigentlich jemals die Frage gestellt, warum möchtest du ein Baby? Gleich mal die Rettung im Hintergrund.
Die Feuerwehr. Warum? Also ich habe mir die Frage nicht gestellt, weil für mich eigentlich eher klar war, dass ich eher nicht so der Mama-Typ bin. Mittlerweile denke ich mir oft am Spielplatz, ich bin eine der besten Moms. Ich war letztens wieder auf dem Spielplatz, ein Kind hat bitterlich geweint, nicht meins. Mein Kind ist in der friedlich zufrieden in der Schaukel gesessen, solange keiner diese Schaukel angreift, ist sie happy. Aber wehe, es nähert sich ein anderes Kind dieser Schaukel, das ist ihre Schaukel. Da steht auch schon Babybohne drauf. Ja. Stadt Wien muss leider nur eine Springer lassen, meine Babybohne hat die schon besetzt. Mhm. Und ein Kind hat bitterlich geweint und von den 20 Erwachsenen, die da waren, haben alle nur blöd geschaut und ich war die Einzige, die mit dem Erste-Hilfe-Kit hingelaufen ist. Es hat von einer Wespe gestochen worden, es waren halt die Eltern nicht da.
Warum waren die Eltern nicht da?
das Kind war schon, weiß ich nicht, so 6, 7 und war halt mit den Schwestern dort und sie haben halt irgendwie gespürt.
Aha.
Ja, und dann ist da kein Mensch hingegangen und ich habe mir echt, ich war dann so, schau, was ist passiert? Und sie so, ja, sie ist auf eine Biene oder auf eine Wespe gestiegen und dann habe ich halt das angeschaut und habe es halt verarztet ein bisschen und sie war halt sofort zu weinen aufgehört und war halt sofort, ja, danke. Und dann bin ich halt ein bisschen bei ihr geblieben, haben wir das gekühlt und dann ist es eh wieder gegangen. In der Zwischenzeit eine Babybohne durchgedreht, weil es so eifersüchtig war.
Ja.
Aber es hat mich wieder, also ich habe dann schon gemerkt, da ist ein Kind so angewiesen auf Erwachsene, dass ihm die helfen einfach auch.
Aber glaubst du nicht, dass leider in unserer Gesellschaft die Angst davor, was falsch zu machen oder eine Grenze zu überschreiten, schon teilweise dazu geführt hat, im Sinne von, weil ich merke das einfach auch mit dem Kontakt mit Kindern, es trauen sich Menschen nicht in Kontakt mit Kindern zu treten.
Hinter mir ist ein Papa hergetigert mit seinem Sohn und hat ganz so vorsichtig über meine Schulter geschaut, so auf die Art, okay, jetzt ist eh wer da. Aber ich habe richtig gemerkt, der traut sich gar nicht zu dem Mädel hin.
Ja.
Und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht auch ein Grund dafür, warum man immer wieder diese, wenn erste Hilfe geleistet werden muss, oder dass halt so wenig erste Hilfe passiert, weil die Leute so Schiss haben, was falsch zu machen.
Ja, aber man soll einfach was machen.
Ja, also ich glaube, so diese am Menschen Beruhigung zu schenken und zu sagen, was ist denn passiert, schau, ich bin da, das kriegen wir schon hin, gibt es die Eltern, sollen wir die sollen Papa anrufen, solche Sachen, holen einfach schon, aber Leute, erwachsene Menschen, die dann blöd herumstehen und blöd schauen, sind mir einfach ein Rätsel. Und ich kriege das schon oft mit, wenn ich, und ich hätte mir das nie gedacht, wenn ich mit, weiß ich nicht, mit Babybohne und Andi irgendwo essen bin und das sind andere Kinder. Babybohne ist halt ein sehr geselliges Kind und hat immer gleich so eine Traube an Kindern um sie rum. Und dass die anderen Kinder dann auch tendenziell mehr mit mir und mit ihr reden wollen und die eigenen Eltern sie eigentlich so hier so ein bisschen abwenden, vielleicht genießen sie es auch, wenn die Kinder mal kurz beschäftigt sind, finde ich eh okay. Nur ich merke dann schon so, wie dass die dann schon so auf mir auch ein bisschen abfahren. Also ich hätte es nie gedacht, dass ich eigentlich so eine Kiddo-Person bin. Aber mir hat das auch zum Beispiel in der, also die Eingewöhnung in der Kita voll getaugt. Ich habe mir immer das sehr nervig vorgestellt, aber es war eine wunderschöne Erfahrung. Und aber deswegen, es erstaunt mich eher, weil ich mir die Frage, ob ich ein Baby möchte, eigentlich nie so wirklich gestellt habe. Ich war halt der Meinung, ich bin gern egoistisch. Ich liebe mein Leben. Ich mag es nicht aufgeben. Und mittlerweile würde ich sagen, wenn man es als Möglichkeit, den eigenen Horizont zu erweitern sieht, ist es ein wunderschöner Grund, ein Kind zu bekommen. Wenn man es möchte, um gesellschaftliche Konventionen zu erfüllen, ist es kein so schöner Grund und da sicher einer, der eher ins Unglück führt. Oder nicht unbedingt ins Unglück, aber sehr viele Probleme aufwerfen wird. Und ich glaube, auch das darf man sportlich nehmen, wenn man einfach schwanger wird und sich da gar nicht so viel drüber Gedanken macht, sondern sich einfach denkt, akzeptiere ich jetzt diese Elternschaft, akzeptiere ich jetzt diese Schwangerschaft und was mache ich da draus? Also das war eigentlich für mich eher gut, weil ich mir diese Frage, bin ich bereit, will ich ein Kind, gar nicht so wirklich arg gestellt habe. Also nicht so komplett ernstzunehmend. Ich habe schon drüber nachgedacht natürlich und ein paar Cosmopolitan-Quizzes gemacht online. Es ist immer rausgekommen, ich bin noch nicht bereit.
Echt?
Ja. Aber ich glaube so diese Frage, warum möchte man ein Kind, ist ja irgendwo, in der wohnt da irgendwas total Egoistisches inne, finde ich. Und ich habe ja immer gesagt, ein Kind zu kriegen ist eigentlich die egoistischste Tätigkeit, weil man ja irgendwo sich selber reproduzieren möchte. Und das ist irgendwie, ich finde es ja total abgefahren. Es ist immer nur abgefahren, wenn man drüber nachdenkt, was da eigentlich passiert. Aber primär ist es, glaube ich, ganz wichtig, dieses kleine Kind als eigenständiges Lebewesen zu betrachten, sobald es auf der Welt ist. Und ich finde, da gibt es ja auch wahnsinnig tolle Forscher, wie zum Beispiel den Matthias Völchert und den Jesper Juhl, der ja verstorben ist. Die haben ja in Deutschland dieses Family Lab gegründet. Und der Jesper Juhl, den werden wahrscheinlich eh einige kennen. Der hat tolle Bücher geschrieben, auch für Väter, und ist eben ein großer Verfechter der Würde des Kindes. Also, dass das Kind einfach eine eigene Würde hat, sobald es eben auf der Welt ist und nicht erst irgendwie durch den Erwachsenen groß definiert wird. Und wenn man sich mal klar wird, dass man als Eltern auch vielleicht gar nicht so den großen Einfluss auf das Kind hat, wie man eigentlich glaubt, sondern dass man das Kind einfach begleitet durch sein Leben und in sein Leben, dann kriegt das Ganze wieder eine andere Dimension. Also ich glaube, es ist jetzt die Frage, ob man sich einen Hund anschafft und die Frage, ob man ein Kind kriegt, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Weil du wirst das Kind, es kommt auch voll auf deinen Typ drauf an. Ein Mensch, der sich einen Hund anschafft, der möchte, der ist eher voll bindungsorientiert. Der möchte jemanden, der immer bei seiner Seite ist. Ein Kind wird nie immer an deiner Seite sein.
Außer der Jack Russell.
Dieser nicht so?
Nein. Obwohl Waldi ist sehr anhänglich.
Ja, je nachdem, ob du jetzt voll Autonomie bist oder nicht. Ja. Also es ist halt echt so unabhängig, weil ich glaube, Kinder, es gibt da wahnsinnig freiheitsliebende Kinder und meins gehört ein bisschen dazu. Hm. Und es gibt Kinder, die sind einfach so ab dem Alter, wo sie halt selbstständig halbwegs Entscheidungen treffen können, einfach so, ich bin jetzt mal auf dem Spielplatz, tschüss. Lass mich in Ruhe, ich mag gar nicht mit dir kuscheln.
Ja.
Also unsere kuschelt wahnsinnig gerne, aber sie mag auch total gerne selber Dinge lernen. Also sie will nicht mehr gefüttert werden, sie will nicht mehr im Hochstuhl sitzen. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, für das war ich jetzt aber noch nicht bereit. Süß. Oder so, okay, du entscheidest dich mit noch nicht einmal 11 Monaten zu laufen. Dafür bin ich, hab mir doch die Krabbelphase geht noch ein bisschen länger. Und dann wird dir das irgendwie bewusst, dass du echt nicht so viel gebraucht wirst, wie du vielleicht gemeint hast. Also ja, es ist weniger die Frage, was gibt dir das Kind, was macht das Kind für dich, sondern was tust du für das Kind?
Dankeschön. Schöner Abschluss.
Aber auch schwierig, eine Herausforderung. Bin gespannt, Leonie.
Wir haben noch ein
was
paar Jahre.
Was unser Quiz mit dir macht.
Ja, na, ich muss sagen, es ist eine interessante Frage, ab wann man wirklich sich bereit fühlt. Und ich glaube, bereit fühle ich mich eigentlich schon seit Jahren. So, dass ich sage, ich könnte es mir vorstellen. Ich muss nur ehrlich sagen, dass ich es mir in meinen vorherigen Beziehungen nicht mit den Menschen habe vorstellen können. Auch schon währenddessen, weil ich einfach gemerkt habe, da würde ich einfach alleine dastehen. Ja. Durch die Erfahrung mit meiner Freundin, die eben auch bei uns jetzt dann bald zu Gast sein wird, die das Single-Mom-Dasein wirklich gut meistert. Aber die hat eben auch die familiäre Unterstützung und die fehlt mir zum Beispiel. Und es sind schon so ein paar Faktoren, deswegen haben wir auch diese Fragen zusammengeschrieben, an die man vielleicht trotzdem mal einfach mal drüber nachdenken soll. Und das heißt ja nicht nur, weil es jetzt nicht ist, dass es nicht in 2 Jahren da ist, weil man weiß ja nie, also es gibt ja immer Veränderungen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, ich sag halt mal so, wenn es passiert, passiert's. Dann wird sich eh alles weisen. Aber es ist für mich schon noch ein Thema, wo ich sage, ich möchte mir eigentlich noch Zeit lassen, weil ich auch die gewisse Zweisamkeit noch ein bisschen, ja, genießen möchte.
Das ist auch ein schöner Grund, ein bisschen zu warten.
Ja.
In der Zwischenzeit kann man ja üben.
Ich glaube, ich lasse das üben mal.
Mit Kondom, Leonie. Üben mit Kondom.
Ja. Also, ich hoffe... Also wir hoffen, oh Gott, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und wir freuen uns
natürlich. Wir stecken jetzt unseren Kopf in den Kühlschrank.
Ja, und wir freuen uns natürlich mega, wenn ihr uns Themenvorschläge schickt auf
couchgeflüster.vienna.
Und natürlich, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet, denn das gibt
ist unsere Währung,
ja.
Unser täglich Brot.
Und das
5 Sterne sehr gerne und ein Kommentar.
Und Liebe einfach da lassen. Und bis dahin sagen wir Pussy und Baba.